Jesus, wir danken dir für die Zeit, die wir haben hier unter dein Wort und schenk doch, dass wir Demut haben, uns dein Wort zu beugen, wie es geschrieben steht, Herr. Was nützt dein Wort, wenn wir uns dein Wort nicht fügen? Wenn wir unser Leben nicht in Harmonie, im Einklang bringen mit dein Wort, das mächtig ist, das Felsen zerschmettert, dein Wort, das die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, das ganze Universum ist durch dein Wort, Jesus Christus selbst, geschaffen worden. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst, wenn wir sehen, dass du so viel Großes tun kannst, schaffen, erhalten durch deine Kraft und dass du es aber dennoch so schwer hast, wenn es darum geht, dass unsere Herzen bewegt werden. Wir danken dir für die Gebete und bitten dich jetzt um deine Gnade durch dein Wort. In Jesus' Namen. Amen. Ich kann lauter reden. Sonst noch ein Wunsch hier im Raum? Ich kann mich auch wieder hinsetzen. Ja, nee, das hättet ihr alle gern. Mach ich nicht. Ich bin gekommen, um euch anzumachen. Till, schön, dich zu sehen. Ja, das ist das Thema heute. Gott sieht uns, nicht Till, aber Gott sieht uns. Jesus segne auch unser Jörg jetzt, richte du ihm auf. Die Männer und Frauen, die in der Gemeinde hier Verantwortung tragen, Lasten tragen, sind auch angefochten, auch die Familien. Und Paulus selbst sagt, betet für uns, die wir in Verantwortung stehen, das Wort verkündigen, werden angefochten, unsere Geschwister. Stefan macht auch Pause, lass uns auch an Stefan denken. Peter hat sich auch gerade erholt von der Indienreise. Der ist wie ein toter Knochen zurückgekommen, aber lebt, Gott sei Dank. Und betet für die Männer, die in Verantwortung hineinwachsen, in unsere Mitte, unsere liebe Schwestern. Lass uns immer füreinander beten. Sprüche, Kapitel 5. Jörg rief mich an, gestern, glaube ich, war das. Oder schrieb mir, sagte, hast du Zeit, alle anderen sind krank. Und ich habe ihm gesagt, wenn du nichts anders finden kannst, kann ich aushelfen. Kapitel 5, ab Vers 20. Vers 20 hat Jörg schon das letzte Mal mit ausgelegt. Dennoch will ich da annabeln. Die Sprüche Salomos haben das Ziel, das, was Salomo an Herzen hatte, war durch eine Gabe, die er bekommen hat, eine Gabe, die er hatte, mehr als jemand anders, der jemals gelebt hat oder leben wird. Und das ist Weisheit Gottes in dem Maße, wie Salomo es hatte. Laut der Bibel hatte es keiner. Mit dieser Weisheit, also über den Verstand, übers Nachdenken, Meditieren, Und es gibt viele Geschwister, die die Gewohnheit haben, neben den Text, den sie täglich lesen, auch ein Kapitel aus den Sprüchen zu lesen. Und ich merke, wie sehr es uns hilft, auch mit unserem Denken Gott zu suchen und Gott zu finden in der Weisheit, die ja nicht Salomos war, sondern sie wurde Salomo gegeben. Und wir haben gesehen, wie Salomo uns herausfordert, als Söhne beziehungsweise Töchter er als Vater durch die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, uns herausfordert, Gott zu vertrauen, Gott gehorsam zu sein, auch in den kleinen Dingen, auch zu Hause. Es geht ihm um meinen Sohn, um Erziehung. Und wie Jörg bereits gesagt hat vor einigen Wochen, ist es nicht nur Erziehung von den Kindern, sondern ich brauche auch als Erwachsene erzogen zu werden, erziehen, erzogen ist, zu Gott hingezogen zu werden. Das ist Erziehung. Gott zieht mich, zieh mich hin zu dir persönlich. Zieh mich, das ist eine persönliche Sache. Und darauf kommt es an hier in der Gemeinde, dass du und ich eine starke persönliche Beziehung zu Christus haben. Und wenn wir sie haben, wird das hier eine Bombengemeinde sein. Es ist nicht ein Club. Wir sind Glieder an einem Leib. Und alle Glieder sollen stark sein. Und wenn deines eine schwächt, dann ist der andere da, um dem anderen zu stärken. Ein Glied gibt sich das andere hin, zu ermutigen. Vertrauen, Gehorsam, Unterordnung, Treue, Friedfertigkeit etc. Das sind die Dinge, die wir jetzt in den letzten 5 Kapiteln gelesen haben, und das wiederholt sich. Er möchte, dass wir, und das ist Weisheit, Weisheit ist praktisch, sind Erkenntnisse, die angewandt werden. Weise ist der, der das tut, was Salomo oder Gott durch Salomo sagt. Der ist weise, wer es tut. Tut. Da bin ich schwach drin. Sind wir doch alle, oder? Wir hinken hinterher oft. Wer mich liebt, tut das, was ich sage. Ich drehe das jetzt um. Wenn du tust das, was ich sage, dann hast du mich lieb. Wenn du es aber nicht tust, mach dir selber nichts vor. Du liebst mich nicht. Es widerspricht sich. Wer Gott wirklich liebt, und das ist in uns hineingegossen worden nach Römer, nach dem Heiligen Geist in unsere Herzen, diese Liebe, diese Sehnsucht, Gott zu gefallen, oder? Und wir sind oft mit uns selbst enttäuscht, wenn es nicht klappt. Aber er sagt ja Kinder hier in den Sprüchen. Gott sieht, dass wir Kinder sind, dass wir schwach sind, dass wir stolpern, dass wir überrascht, übereilt werden, dass wir missbauen und sagen, oh, das hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals tun würde. Kinder, ich bleibe euch treu, bleibt an der Hand, ich führe euch weiter, macht euch keine Sorgen, macht euch doch nicht selber fertig. Ich liebe euch dennoch. Mein Sohn, Vers 20, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzest eine andere? Salomo kommt immer zu dem Punkt, wo er unsere Schwächen, Unzulänglichkeit, unsere sündhafte Natur uns ganz deutlich macht. Und deswegen geht es so oft um die Sexualität. Treue in der Ehe, Unzucht. Diese Dinge stellt er sehr offen und plastisch dar. Manchmal, dass es eigentlich peinlich ist, darüber zu reden, als Großfamilie, weil man über solche Dinge normalerweise nicht offen spricht. Es gibt die Untreue in eine eheliche Beziehung und das nennt man Unzucht oder Hurerei. Beide Begriffe sind nicht identisch, aber darauf wollen wir heute Morgen nicht eingehen. Hurerei. Hurerei ist nicht nur etwas, was mit Sexualität zu tun. Es offenbart sich in der Sexualität, unsere Untreue. Aber die Untreue hat ihre Wurzeln, die Unzucht. Die Hurerei hat ihre Wurzel an unsere Untreue an Gott. Wenn wir nur Gott treu sein könnten, würden wir, bitte entschuldigt die lutherische Sprache, würden wir nicht so rumhuren, geistlich. David fällt tief in der Sünde und schreibt im Psalm 51, ein Psalm, das wir alle kennen, sicherlich einige von uns sogar auswendig. Und sagt im Psalm 51, an dir, es geht ihn jetzt um etwas ganz Konkretes, oder? Wissen wir doch alle. Ehebruch, seine Sünde, die auch zum Tod hinführte oder ihm zum Mörder machte mit Bathseba. Das ist das, was ihn hier bewegt. Kann sein, dass noch viele andere Dinge, die er getan hat, aber hier im Text ist es ziemlich klar, wenn wir die Geschichte, den Lebensweg David kennen. Das, was er getrieben hat, hat er mit Bathseba gekriegt. Er sagt aber, an dir alleine. 6. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Das, was wir tun, das Übel, das wir tun, das tun wir vor Gott. Wir selbst verstecken uns, aber Gott sieht uns. Und lange Zeit habe ich als junger Christ oder fromm erzogener junger Mann Angst gehabt, dass Gott mich sieht in meine Sünde. Und ich denke, dass das menschlich gesehen ganz natürlich ist. Aber wieder zurück jetzt zum Thema Hurerei. Hurerei ist Untreue. Und ich kann menschlich im Sexuellen vielleicht einigermaßen ordentlich, in der Tat, gedanklich ist das doch völlig unmöglich, oder seid ihr alle einverstanden? Wer kann das? Von sich aus. Mit Gott sind alle Dinge möglich. Aber wir von uns aus schaffen das nicht. Aber Gott sei Dank, wie Paulus sagt, durch Jesus Christus ist es schon möglich. Wir aber sind dem ohne Gott ausgeliefert, diese Gedanken, mit denen wir alle ringen. Und diese Gedanken nennt Gott Hurerei. Wenn wir andere Dinge neben ihm stellen, wenn wir andere Dinge über ihn stellen, dann bezeichnet das die Bibel als Hurerei. Lasst uns mal in Jeremia Kapitel 5 und Vers 7 sagt Gott zu seinem Volk: Wie soll ich dir denn gnädig sein? Fragezeichen. Deine Söhne haben mich verlassen und schwören bei dem, der nicht Gott ist. Die haben sich Götter genommen. Die haben sich Bilder von Gott gemacht und sie fallen nieder vor diesen Götzen. Und hier sehen wir, nehmt Gott das Ehebruch, Hurerei, Untreue. Und wiederum in Kapitel 7 und Vers 9, ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher. Und meineidige und opfert dem Baal. Gottesdienst ist, Götzendienst ist Hurerei. Weil es Untreue ist. Es ist Untreue gegenüber dem, der uns geliebt hat bis zum Tod. Wenn ich mich einen anderen Gott zuwende, dann breche ich diesen Bund, den ich habe zwischen Gott und mir. Er hat mich geschaffen, da gehöre ich ihm schon einmal, ob ich es will oder nicht. Ich bin sein Eigentum. Die Welt kann toben und Mittelfinger zeigen. Das bleibt dabei. Wir sind alle Geschöpfe Gottes und gehören ihm. Wir aber, die wir hier sitzen, gehören ihm zweimal. Dass ich, dass du Gott gehört, dass ich Gott gehöre, hat, was hat das gekostet? Das Blut meines Freundes. Mein Freund hat für mich sein Leben gegeben. Bewegt dich das nicht zu Treue hin? Dem treu zu sein in allen Dingen, der sein Leben für dich gegeben hat. Und der Vater, der seinen einzigen Sohn, Gabi und ich haben einen Sohn verloren. Ziemlich genau in Jesus Alter. Und wir haben ihn sehr geliebt. Und er hat ein Vakuum hinterlassen, das nicht wieder aufzufüllen ist. Oh, wie wir in uns sehnen, Jason wieder zu begegnen. Wie wir ihn vermissen. Gerade jetzt, in diese Zeit, wo die Familie zusammenkommt, er fehlt uns. Aber ein unzulänglicher, unvollkommener, sündiger Mensch war er. Aber wie ein Vater, der hat einen Sohn gehabt. Und als er starb, schrie der Sohn, ich kann das nicht ertragen, von dir getrennt zu werden. Das ist eine Qual, die wir als Menschen uns nicht vorstellen können. Und er bruch diese Beziehung, die er uns schenkt, durch Jesus Christus, ist im gewissen Sinn geistliche Unzucht und Hurerei. Wir wenden uns jemand anders zu und suchen Hilfe in jemand anders. Es kann ein Arzt sein. Es kann die Deutsche Bank sein. Es kann die Huck-Versicherung sein. Es kann eine Tasse Kaffee sein. Es kann deine Frau sein. Du kannst deine Frau zum Götzen machen, durch dem, dass du dich auf sie verletzt. Wie sehr verletzt das Gott? Der allmächtige Gott, der alles kann und alles gegeben hat für dich. In dem Moment, wo du ein Problem hast, wendest du dich zu einem Mensch. Das muss ein Herz zerreißen. Das geht uns doch so mit unseren Kindern, oder? Wenn unsere Kinder sich jemand anders zuwenden. Wir wollen doch diejenigen sein, die unsere Kinder helfen, oder? Und das ist unsere Freude, unsere Kinder helfen zu können, sie begleiten, sie zu stärken, sie zu schützen. Aber wir selbst als Erwachsene wenden Gott, der alles für uns gegeben hat, der alles kann, der Arzt ist, Psychologe ist, dem die Welt gehört, nicht die Deutsche Bank und auch nicht die Bank von London. Gott gehört alles. Wenn wir uns nur ihm zuwenden würden in unsere Not. Und das ist nicht falsch, zum Arzt zu gehen. Aber ich denke, wenn wir Gott ehren und achten als der allmächtige Gott, der immer da ist und uns immer sieht, dann gehen wir zuerst zu ihm, oder? Ich will nicht, wisst ihr, hier haben wir Ärzte im Raum. Wie wir als Familie, wir wissen Ärzte zu schätzen und zu achten, das sage ich euch. Jason hatte 2 OPs am offenen Herzen und 4 am Herzen insgesamt und am ganzen Körper noch Haufen dazu. Wir wissen, Ärzte zu achten, zu lieben mit ihren Fähigkeiten und Begabungen. Aber wenn wir zuerst zum Arzt laufen und von Arzt erwarten, dass er Dinge tut, die nur gut Gott tun kann, werden wir enttäuscht sein. Simon hat seine Grenze. Sarah hat ihre Grenzen. Wie viele gibt es hier noch? Ich weiß es nicht. Ärzte, meldet euch. Ich brauche einen Krankenschein. Schön, dich gesund zu sehen. Ja. Du kannst erkennen, wer dein Gott ist, indem, dass du prüfst, wo wende ich mich zuerst hin. Das ist ein Reflex in meinem Herz. Was tut der Sünder in seiner Not? Er schreit zu Gott in seine Not. Lass uns das tun. Der Vater hat es verdient. Wer ist denn so treu wie er? Wer ist denn so barmherzig wie er? Wer ist so geduldig wie er? Wer ist so verständnisvoll? Ich weiß es wirklich nicht, wie er es mit mir aushält. Das ist der Wahnsinn. Der ist ein wahnsinnig großer Gott. Er ist grenzenlos. Vers 20, lass uns jetzt zu 21 kommen, bevor es Feierabend ist. Dieser allmächtige Gott, der alles gegeben hat, um dein Vertrauen zu gewinnen, um dein Leben in Ordnung zu bringen, dein Arzt, dein Psychologe, dein Papa. Und für alle Pädagogen hier, wir wissen doch, wie das ist, oder? Zu versuchen, das Leben von Kindern, die in Stich gelassen worden sind, ohne Papa und ohne Mama, und wir kommen nicht mehr gegangen, das nimmt vom Jahr zu Jahr zu. Sonderpädagogik. Das studieren Leute 5, 6 Jahre lang, um zu versuchen, den Menschen zu verstehen und die Not zu begegnen, die vom Jahr zu Jahr in unser Land größer werden. Warum? Weil die Eltern diese armen Menschen, diese kleine Würmchen alleine gelassen haben. Und sie auch durch Gottes Kraft, ihn zu helfen, zu begleiten, zum Heiland zu bringen, ist so eine Wahnsinnsmühe. Ohne Gott geht das gar nicht. Die Sonderpädagogen, die verzweifeln alle. Die wissen nicht, wie sie das schaffen sollen, diese Herausforderung, wovor wir stehen als Menschen. Denn, Vers 21, eines jeden Weg liegen offen vor dem Herrn. Es hat jemand vor einigen Jahren, der hieß George, wer kennt George? George Orwell, der hat ein Buch geschrieben, haben viele von uns gelesen, oder? Big Brother is watching you. Und ich bin gerade in London, da stehen die Kameras an alle Ecken. Wenn ihr meint, wir werden hier beobachtet, ihr müsst mal zu Victoria Station hinfahren. Da kannst du keinen Schritt, dein ganzes Leben wird auf. Big Brother is watching you. Und das haben wir nicht gern, oder? Weil wir als Menschen, und der Mensch in der Natur ist, im Dunkel zu leben. Wir fühlen uns im Dunkel wohl. Von unserer Herkunft her. Natur heute natürlich nicht mehr. Wir freuen uns, dass wir im Licht sind und alle unsere Fehler deutlich werden, oder? Das macht richtig Bock. Wenn die Leute uns sehen, wie wir sind, oder? Und uns angucken, schief und so was würde ich nie tun. Wie sieht die denn aus? Hast du gehört, was der gemacht hat? Aber das Buch hier, im Buch geht es hier über Kontrolle. Big Brother is watching you. Es geht um ein System, beziehungsweise eine Person, so ganz klar ist das nicht im Buch. Aber es ist ein System, das ausgerichtet ist, den Menschen, die Menschheit zu kontrollieren. Etwas unter Kontrolle zu bringen. Und um Kontrolle zu haben, muss man unter Druck setzen, oder? Das kennen wir von unserer Geschichte, auch als Deutschland, ne? Osten. Das ganze Gedankengut, totale Kontrolle unterdrücken und Menschen, wie viele Jahre ist jetzt? 30 Jahre, dass die Mauer weg ist? Und Menschen sind immer noch nach so langer Zeit dabei, das Ganze abzuschütteln. Die sind immer noch so geprägt im Denken. Sie sind davon geformt worden, von diesem System und sie müssen langsam befreit, Gott sei Dank am besten durch das Evangelium. Aber der Westen ist bemüht, den Osten diese Last abzunehmen, sie zu befreien. Hier steht aber, denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn. Gestern waren unsere zwei Kleinsten bei uns, die Großkinder. Was nennt man das? Ja, ist richtig, oder? Enkel. Enkelinnen. Und die wurden dann so gegen 7:30 nach Hause. Aber es hört ja nicht auf und sie wollen bei Opa und Oma bleiben. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Und sie flitzen und spielen in Versteck und wir wollten sie nicht unterbrechen. Wir haben gesagt, gut, geben wir ihnen noch 10 Minuten. Und dann zum Schluss haben die Eltern noch mitgemacht. Ist komisch, wir können das auch noch als Erwachsene, oder? Ich kann dich sehen, du kannst mich nicht sehen, ha, 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 ha. Wo bist du? Hier bin ich. Und dann finden sie einander und es bricht was aus. Wahnsinn. Freude. Freude. Wenn du ins Licht kommst, Gott ist auf der Suche nach dich, dass du, das ist sein Wunsch, dass wir im Licht wandeln mit ihm, wie er im Lichte ist. Und dadurch, das ist die Verheißung, werden wir frei. Der Widersacher ist hinter uns her, beobachtet uns, versucht uns unter Kontrolle zu bringen, um uns zu Sklaven zu machen, zu binden. Christus sagt, komm ins Licht, ich will mit dir gehen. Ich will mit dir wandeln im Licht. Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn. Und er hat auch Acht auf alle Menschengänge oder Wege. Johannes 1 und Kapitel 1. Und Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, das heißt miteinander, aber nicht nur miteinander, sondern hauptamtlich mit Gott. 1. Johannes 1, 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, Geschwister, wir können nicht sagen, dass wir mit Jesus wandeln, dass wir Jesus nachfolgen, dass er unsere Hirte ist, wenn wir nicht ins Licht kommen mit unser Leben. Hast du nicht Mühe, damit Schuld zuzugeben und zu sagen, ja, ich bin es gewesen, das war falsch. Ich brauche Vergebung und Reinigung. Ich brauche Befreiung von dieser Schuld. Das kannst du, oder das ist die Grundlage, um überhaupt ins Licht zu kommen, dass ich aus meinem dunklen Loch herauskomme und Gott begegne und um Vergebung bitte. Das ist, ohne dem kann ich nicht. Wir spielen mit Jesus Versteck, unterm Bett, unter der Bettdecke, abends vorm Fernseher. Wir sagen immer, deine Frau kommt vorbei, lass uns das mal drehen. Dein Mann kommt vorbei und du schaltest schnell um. Soll sie nicht wissen, dass ich das gucke. Gott sei Dank hat sie das nicht gesehen. Er sieht alles, erkennt deine Wege. Es gibt nichts, was in dein Leben geschieht, was er nicht sieht. Und das Schöne dabei ist, dass er uns dennoch liebt. Und da geschieht die Befreiung. Ich habe mich lange, wie vorhin gesagt, damit abgeplagt. Hatte Angst vorm Licht. Und ich denke, wenn ich im Dunkel bin, sieht er mich doch. Da gibt es einen Psalm. Ich muss mal gucken, ob ich den finde. Psalm, ich glaube, es ist zum Ende hin, zum Ende der Psalm. Wahnsinnig. Das erste Mal, wo ich es gelesen habe, kann doch nicht wahr sein. Gott kann nicht im Dunkel sein. Psalm 139, Vers 7 bis 12. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor dein Angesicht? Es gab mal eine Serie vor vielen Jahren, damals, wo das Fernsehen noch sauber war. Es war schwarz-weiß und wir haben die weiße Sender geguckt. Sei ruhig, Claudia. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor dein Angesicht? Was wir tun um ein Angesicht Gottes? Wieder zurück zu in dein Angesicht. Gegen dich, du hast es gesehen. Die Untreue gegen Bathseba, das gilt dir, Herr. Ich bin dir. Und wenn ich nur dir treu gewesen wäre, hätte ich das nie. Der Gedanke wäre gekommen, ich hätte es aber nicht zugelassen. Weil meine Liebe zu dir größer gewesen wäre. Deswegen lesen wir in Matthäus, Markus, Lukas, ich glaube, drei von den Evangelium. Das erste Gebot, wenn wir das halten, Gott lieben vom ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit all unser Sein. Da Verheißung, dann erfüllen wir alle Gebote. Da flutscht es. Wenn ich nur das halten würde, wäre das andere so einfach. Es geht mit links sozusagen. Offen, und ich fand das so schön heute Morgen. Offen versuchen wir Dinge zu lassen. Bemühe dich nicht zu sehr mit dem Lassen. Bemühe dich, Gott zu suchen und zu lieben vom ganzen Herzen. Bete ihm an. Suche sein Herz. Lese sein Wort. Bitte um seinen Heiligen Geist. Und da wird alles andere wegfallen wie Schuppen. Psalm 139, Vers 7. Wohin soll ich gehen? Es ist doch sinnlos. Ist doch Kinderversteckspiel. Was mache ich hier unterm Bett? Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du. Bettete. Beten sollen wir auch, aber das, was im Doppel-T, also auf Deutsch betten, ne? Geht doch. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Da, wo die Würmer drin sind, da, wo es stinkt, da, wo Zerfall ist, und wir wissen, wie Leichen stinken, oder? Vielleicht nicht. Ich weiß es aber, habe viel damit zu tun gehabt in Indien, mit stinkenden Leichen, die Tage, Wochen alt waren in der Sonne, auseinander, voller Würmer. Das stinkt Meilen. Du riechst es 55 Meter Entfernung und kannst nach der Nase die Leichen finden. Da ist da, wo es finster ist, wo es stinkt. Wenn stinkt in dein Leben, Gott ist diesen Schritt nicht so groß. Er kommt in deinen Gestank hinein. Und macht die toten Knochen lebendig. Erfüllt dich mit dem Heiligen Geist, sodass du dann erfüllt mit dem Heiligen Geist ein Wohlgeruch bist und kein Gestank mehr. Wegen Wort Gottes. Siehe, so bist du auch da. nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Die Astronauten haben das schon gesagt, oder? Gläubige Astronauten bezeugen davon, Gottes überall zu finden und zu sehen. Er ist nur nicht da, wenn wir unsere Augen schließen und ihn nicht sehen wollen. Es ist nicht, dass er nicht da wäre, ist, dass wir ihn nicht sehen wollen. Wir wollen ihn nicht haben. Spreche ich, Finsternis möge mich bedecken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie für Gott, wie das Licht. Wieder zurück zu Sprüche. Denn eines jeden Weg liegen offen vor dir, Herr, und er hat Acht auf alle Menschengänge. Die Bibel lehrt uns aber, dass er sogar nicht nur das sieht, was wir tun, sondern dass er sieht, und da liegt das Heil. Er sieht den Grund, warum wir das tun. Wenn wir unser Kleinen beobachten, denken wir, ja, warum drängen die sich so auf? Warum machen sie ein Theater? Warum stehen die so gerne im Mittelpunkt? Das ist sogar manchmal als Eltern peinlich, oder? Zu sehen, wie... Ja, was unsere Kleinen so, wenn sie nicht unter Kontrolle sind, was sie zustande bringen. Wir wissen doch, warum sie es tun, oder? Sie wollen was? Gesehen werden. Sie wollen wissen, ob wir sie lieben. Und wenn ihr solche kleine Halunken habt und Halunkinnen, liebt sie. Liebt sie, das ist ein Schrei nach Liebe. Ich bin militärisch erzogen worden. Papa Soldat, ich jahrelang Soldat und hab vieles über Druck und Ordnung. Imposing, what's to impose? Einwirken, ja, einschüchtern, ja, auf jeden Fall aufdrücken, aufsetzen. Und das hat mein Leben geprägt. Aber ich habe gelernt, nicht nur aus dem Wort, sondern ich beobachtet habe, wie Menschen, die geisterfüllt sind, ihre Kinder erziehen. Und woran das Erfolg liegt, das liegt immer daran, das Heil liegt daran, auch bei den Eltern, wie bei Gott uns gegenüber, dennoch lieben wir sie. Und gerade deswegen lieben wir sie mehr. Und das befreit sich, dann dieser Hunger und Durst nach Liebe muss gestillt werden. Und in dem Moment, wo das gestillt wird, wird der Mensch heil, er kommt zur Ruhe. Und solange er es aber nicht weiß, nicht erlebt hat, davon nicht getrieben ist, den Sabbat, den Tag der Ruhe, wo er noch nicht zur Ruhe gekommen ist in Gott, muss man ihn lieben. Nicht aufhören zu lieben, wie Gott uns liebt. Hier sehen wir Gott, wie er uns sieht und liebt und nicht loslässt. Nur nicht loslassen, lässt. Wenn aber wir meinen, dass wir diese Zuwendung, diese Gnade Gottes missbrauchen können, und die Haltung einnehmen, ja, er liebt mich sowieso, also dann kann ich es richtig fett treiben. Römer Kapitel 5 und 6. Das ist ein falsches Verständnis von der Gnade Gottes. Es geht so weit, dass Paulus schreibt an den Römern, sagt, ja, also es gibt Leute, die glauben, dass wenn durch dem, dass Gott meine Sünde vergibt, größer wird, seine Gnade wird größer, seine Herrlichkeit in seine Gnade gesehen wird, dann kann ich richtig draufhauen. Dann, je sündiger ich bin, je mehr ich in Schmutz und Dreck lebe, je größer wird ja Gottes Gnade. Kann das aber sein, und dazu kommt Paulus, dass ein Mensch, der die Gesinnung, den Geist Gottes hat, ein Mensch, dem Gott gehört, ein Kind, ein Sohn, eine Tochter, Gottes bewusst gegen Gott handelt, die Gnade missbraucht, dann ist es nicht. Es hat Gottes, dass der Mensch, dieses Kind, hat die Liebe Gottes nicht in sich, ist nicht getrieben von der Liebe Gottes. Also Missbrauch führt zu dem, was wir hier im Vers 22 sehen. Den Gottlosen werden seine Missetaten. Der Missbrauch der Gnade. Wenn ich das, was Christus für mich getan habe, mit Füßen trete, dann führt es zu Gefangenschaft, zu Bindungen. Den Gottlosen werden seine Missetaten fangen. Meine eigene, es ist nicht eine Schuld. Wir schieben die Schuld immer auf jemand anders, oder? Es sind immer die anderen, sind die äußeren Umstände, unsere Erziehung, unsere Herkunft, unser Schicksal. Das sind nein. Meine, die Missetaten sind meine. Und wenn ich die Gnade und Barmherzigkeit Gottes missbrauche, wenn ich nicht auf Salomo höre, auf seine Weisheit. Jakobus sagt, wer weiß, jetzt haben wir so viel Weisheit gehabt, oder wer weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Wir verstricken uns, wenn wir wissen, was gut und richtig zu tun ist, handeln aber nicht. Aber ich muss doch handeln, weil ich ihn so sehr liebe. Seine Liebe treibt mich. Ich will ihn nicht verletzen. Ich will ihn nicht enttäuschen. Ich will seinen Namen nicht beschmutzen. Ich möchte eine Ehre und ein Wohlgeruch sein. Das ist die Gesinnung von jedem Menschen, der aus dem Geist geboren ist. Wenn ich aber das weiß und erlebt habe, dass Gott so ist und missbrauche seine Gnade, dann begebe ich mich in Bindung. Ich habe mich selbst gebunden. Den Gottlosen werden seine Missetaten fangen und er wird mit den Stricken seine Sünde gebunden. Und das ist eine Warnung. Und das liebe ich bei Salomo, weil er so sachlich ist. Geistlich, aber sachlich. Wenn du dies tust, wirst du gesegnet werden. Wenn du dies aber tust, wirst du, und das steht im Wort Gottes, Gott sagt es sein Volk immer wieder, dann wirst du, magst gar nicht aussprechen, verflucht. Verflucht ist er, der weiß Gutes zu tun und tut's nicht, der sich von Jeremia Kapitel 17, sich von seinem eigenen Herz verführen und täuschen lässt. Und deswegen dieser Schrei, den wir gerade im Gebet gehört haben, heute Morgen, eine Schwester betete, zeige du mir, Herr, wenn ich auf falschen Weg bin. Warum? Weil mein Herz mich betrügt. Ich muss mich das Wort Gottes stellen, ins Licht kommen. Das führt zu Freiheit. Wenn ich das aber nicht tue und sitze hier Sonntag für Sonntag, ich wünsche es mir nicht, ich wünsche es dir nicht. Aber die Bibel sagt, es führt zu Binden und Gebundenheit. Er ist aber gestorben und auferstanden und herrscht, sitzt auf dem Thron, um uns zu erlösen um uns zu begleiten, um für uns zu beten, weil er für uns ist und nicht gegen uns. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und du erinnerst uns immer wieder als Freund. Du nennst uns deine Freunde. Du bist unser Freund. Und du sagst, als Freund, wer das tut, was ich sage, der ist mein Bruder. Du sagst, der ist meine Mutter, der ist meine Schwester, meine Schwester. Du identifizierst dich mit denjenigen, die sich stellen, Herr. Und hilf uns heute Morgen, dass wir uns stellen, dass wir ohne Furcht uns ins Licht stellen und mit dir wandeln, dass wir frei werden, Herr, dass unser Leben von Freiheit und Freude und Kraft zeugt, dass die Welt sehen kann, dass sich's lohnt, dass es gut ist, dass es die einzige Antwort ist, mit Jesus zu gehen, Jesus zu folgen, in seine Ordnung zu wandeln. Wir danken dir für deine Ordnung, Herr. Sie sind kostbarer als Gold. Sie sind süßer als Honig. Danke für die Sprüche, Herr. Du hast zu uns gesprochen, jetzt schon Wochen durch die Sprüche hing. Schenk, dass wir weise sind und sie in unser Leben anwenden. Wir bitten in Jesus' Namen. Amen.